Vom Anfang bis heute. Entstehung des Lebens. Gibt es außerirdisches Leben? Die Antwort ist ja. Sehr direkt und einfach, ja. Es wird schwer sein, in den Raumfahrtorganisationen und diversen Forschungseinrichtungen der Erde Menschen zu finden, welche dies anders sehen. Der britische Schriftsteller und Physiker Arthur C. Clarke sagte einmal, zwei Möglichkeiten existieren. Entweder wir sind allein im Universum oder wir sind es nicht. Beide gleichermaßen gruselig. Dieser Haltung kann ich nur zustimmen. Der Umstand, dass wir allein in diesem Universum sind, wäre gruselig. Dass Leben nur hier auf der Erde entstanden ist, wirkt so unmöglich, dass man unter diesen Umständen davon ausgehen müsste, dass wir in einer Simulation und nicht in der Realität leben. Die Alternative hingegen wirkt einfach normal. Wir müssen schließlich heute davon ausgehen, dass unser Universum nach dem kosmischen Prinzip funktioniert. Dies besagt, dass kein Ort im Universum gegenüber einem anderen einen höheren Wert hat bzw. mit besonderen Attributen ausgestattet ist. Überall gibt es zum Beispiel Supercluster. Dies bedeutet natürlich auch, dass jeder Ort im Universum mit demselben Set an Naturgesetzen und Naturkräften ausgestattet ist. Das Ganze ist eine Weiterentwicklung des kopernikanischen Prinzips, welches etablierte, dass die Sonne und das Weltall sich nicht um die Erde entwickeln, sondern die Erde nur einer von mehreren Planeten ist, welcher sich um die Sonne dreht. Kopernikus konnte nie erfahren, dass es im bekannten Universum noch 700 Trilliarden Sterne wie unsere Sonne gibt, nahezu alle mit der Möglichkeit, Leben in ihren Umlaufbahnen zu beherbergen. Angesichts dieser Zahl wäre es geradezu irrsinnig zu glauben, dass es kein weiteres Leben im Kosmos geben könnte. Die Frage ist eher, wie viel Leben es in unserem Universum gibt. Dafür müssen wir wissen, was Leben zum Entstehen braucht. Und dafür wiederum müssen wir auf die einzige Quelle zurückgreifen, welche wir zur Verfügung haben. Die Erde. Auf unserer Reise durch den Kosmos sind wir noch nicht ganz bei der Erde und ihren Bewohnern angekommen. Dennoch müssen wir das Thema hier als eine Art Zwischenstopp ein bisschen vorwegnehmen. Alles Leben auf der Erde besteht aus Zellen. In den Tiefen der frühen Ozeane entstanden vor mindestens 3,5 Milliarden Jahren die ersten rudimentären Versionen von ihnen, produziert in einer Ursuppe aus Chemikalien. Diese waren noch einen langen Evolutionsweg entfernt von den Zellen, die sie heute in ihrem Körper haben. Aber sie waren dennoch Lebensformen. Wir wollen uns die Entwicklung des Lebens auf der Erde, wie gesagt, später noch genauer anschauen. Doch bietet sie Weisheiten, die wir bereits hier auch auf die Entstehung von außerirdischem Leben anwenden können. Als erstes leider die ernüchternde Erkenntnis, dass wir den Prozess bisher nur enorm begrenzt begreifen, denn die Entstehung der ersten Zellen auf der Erde konnte bis heute noch nicht im Labor reproduziert werden. Einzelne chemische Prozesse, die daran beteiligt waren, jedoch schon. Und natürlich ist der Aufbau einer Zelle heutzutage bekannt. Aminosäuren und eine Vielzahl anderer organischer Moleküle, also Teilchen, die aus mehreren Atomen bestehen, sammelten sich in der Ursuppe und wurden zu den wichtigen Bauteilen einer Zelle, wie zum Beispiel Protein. Aus Chemie wurde Biologie. Aus toter Materie entstand ganz plötzlich Leben. Unabhängig davon, dass der Prozess bis heute noch nicht ausreichend aufgedeckt wurde, muss er dennoch relativ direkt sein, ohne irgendwelche Wunder. Die richtigen Moleküle, gepaart mit der richtigen Umgebung und einer gewissen Menge an Energie, erzeugen einfachste Lebensformen. Die Entstehung des Lebens auf der Erde kann kein Unfall gewesen sein. Alles, was sich im Universum seit Anbeginn der Zeit ereignet hat, ist eine direkte Folge der Grundkräfte des Universums und der Naturgesetze. Dies beginnt halbwegs simpel bei den vier Grundkräften, drückt sich aber bis in die chemischen Reaktionen zwischen verschiedenen Elementen aus. Und was wissen wir über Naturgesetze? Sie können nicht gebrochen werden. Damit will ich sagen, dass Leben unter den richtigen Bedingungen nicht entstehen kann, sondern unter den richtigen Bedingungen entstehen muss. Überall, wo es Leben geben kann, muss es Leben geben. Diese Feststellung lässt einen auf eine große Menge an bewohnten Orten in der Milchstraße hoffen, beantwortet aber noch nicht ganz die Frage, wo sich diese befinden könnten. Fangen wir bei der Suche nach den weiteren Bewohnern unseres Kosmos also ganz schlicht an und fragen, was das Mindeste ist, was Leben als Grundlage benötigt. Damit die Moleküle, aus denen Leben besteht, sich verbinden können, müssen sie in einem flüssigen Medium sein. In einem Feststoff wie einem Stein können sie sich nicht bewegen. In einem Gas können sie sich zwar bewegen, jedoch keine Verbindung eingehen. Doch wer denkt, dass dies bedeutet, dass wir uns bei der Suche nach Leben auf blaue Planeten wie die Erde, immerhin der einzige Planet im Sonnensystem mit großen Mengen an Flüssigkeit auf seiner Oberfläche, beschränken müssen, der liegt falsch. Simple Lebensformen wurden auf der Erde an den extremsten Stellen gefunden, zum Beispiel tief im Erdinneren. Dementsprechend braucht Leben nicht immer so angenehme Bedingungen wie jene, unter denen wir existieren. Dazu kommt, dass Leben nicht nur in Wasserozeanen entstehen kann, sondern auch in Methan oder Ethan. Extremophile Lebensformen. Alles Leben auf der Erde hat, wie bereits erwähnt, eine Kohlenstoffbasis. Kohlenstoffatome haben 4 äußere Elektronen und somit 4 Bindungen, um an ihnen Verknüpfungen zu anderen Atomen aufzubauen. So können Atom für Atom komplexe Lebensformen entstehen. Ein weiteres Element, welches in derselben Hauptgruppe des Periodensystems liegt, also ähnlich wie Kohlenstoff aufgebaut ist, ist Silizium. Dieses könnte ebenfalls die Grundlage für Leben bilden, jedoch formt Silizium in Anwesenheit von Wasser sogenannte Silikate. Dies sind sehr stabile Verbindungen, die dementsprechend also nicht weiter reagieren, um organische Moleküle zu produzieren. Dies geschieht jedoch nicht in Methan. Tatsächlich gibt es einige Himmelskörper, welche Methanozeane haben, so wie die Wasserozeane auf der Erde, was daran liegt, dass der Gefrierpunkt von Methanozeanen minus 179 Grad Celsius beträgt. Während sich frei auf der Oberfläche eines Planeten erstreckende Wasserozeane, also in der sogenannten Goldilocks-Zone, dem Bereich um einen Stern, in dem es nicht zu kalt ist, existieren müssen, können Methanozeane auch fernab der Sonne florieren. Ein passender Kandidat dafür wäre Titan, ein Mond des Saturns. Da Silizium auch bei äußerst hohen Temperaturen stabil bleibt, würden siliziumbasierte Lebensformen, deren Zellen mit Silikonmolekülen gebaut wären, besser in extremen Umgebungen überleben können. Jedoch ist Kohlenstoff dennoch das überlegenere Element zum Bau von Lebensformen. Da Kohlenstoffatome mit ihren 4 Bindungen auch stabilere Doppelbindungen eingehen können, haben sie mehr Freiheiten bei der Erschaffung von komplexen Strukturen. Dazu kommt, dass Siliziumleben durch seine Umgebung stark eingeschränkt wird. Würde auf der Erde heute ein Siliziummensch entstehen, so würde er mit Sauerstoff reagieren und die eben genannten Silikate bilden. Wie ein Troll aus einem Märchen, welcher in Kontakt mit der Sonne kommt, würde er erfrieren. In der Umgebung eines kalten Mondes wie dem Titan gäbe es nur eine begrenzte Menge an Elementen, mit denen Silizium Verbindungen eingehen könnte. In Kombination mit dem Mangel an stabilen Doppelverbindungen hat dies zur Folge, dass die Lebensformen dazu verdammt sind, sich kaum über das Einzellerstadium hinaus zu entwickeln. Das führt wiederum dazu, dass unsere Suche nach anderem Leben weiterhin stark auf Objekte in der habitablen Zone eines Sterns beschränkt ist. Es gibt immer wieder Ideen über Lebensformen, welche eine andere Basis haben als das Leben auf der Erde und oft unter extremen Bedingungen existieren würden. Jedoch hat Leben unter Erdbedingungen immer das Privileg der Komplexität. Dass wir unsere Suche auf Lebensformen, welche im Wasser entstanden sind, fokussieren, bezeichnete der amerikanische Astrophysiker Carl Sagan als Kohlenstoffchauvinismus. Auch wenn wir für den Großteil dieses Hörbuchabschnitts Leben also durch die Brille von Chauvinisten betrachten, sei zumindest betont, dass auch eine Pfütze auf einem kalten Mond, welcher nur Einzeller aufweist, die außerhalb eines Mikroskops nicht sichtbar sind, trotzdem ein Ort des Lebens ist. Und teilweise sind es wirklich nicht viel mehr als Pfützen, welche auf außerirdisches Leben hoffen lassen. In unserem Sonnensystem gibt es neben der Erde jedenfalls eine Reihe von Objekten, auf denen es Leben geben könnte. Natürlich wären das auch die einzigen, bei denen wir solche Mikroorganismen ohne jeden Restverdacht nachweisen könnten. Naheliegende Beispiele wären Europa und Enceladus, Monde des Jupiters und des Saturns. Beide zeichnet aus, dass sie von dicken Eisschichten überzogen sind, unter denen es Wasserozeane gibt. Durch die Kälte des Weltalls könnte die dutzende Kilometer dicke Eiskruste von Europa hart wie Stein sein. Die Ozeane darunter sind jedoch möglicherweise 100 Kilometer tief. Der tiefste Punkt auf der Erde, der Marianengraben im Westpazifik, ist nur 11 Kilometer tief. Laut momentanen Anzeichen handelt es sich auf Europa sogar um Salzwasserozeane, was als förderlich für die Entstehung von Leben gilt. Und auf Enceladus wurde beobachtet, wie Wassergeysire aus der Oberfläche herausbrachen, was auf hydrothermale Quellen hindeutet, Mini-Vulkane, welche Chemikalien ausstoßen. Durch solche Objekte wurden auch auf der Erde die ersten Lebensformen ernährt. Doch es gibt auch skurriler erscheinende Kandidaten, etwa Pluto und die Venus. Es wird vermutet, dass auch der weit entfernte Zwergplanet unter seiner kalten, eisigen Oberfläche Wasser hat. Es könnte dort existieren, da Pluto durch den ständigen Zerfall von radioaktivem Material in seinem Inneren Wärme erzeugen kann. Ein extrem schwacher Prozess im Vergleich zu herkömmlichen Wärmequellen. Die Situation auf der Venus wirkt da geradezu umgekehrt. Der Planet liegt ebenfalls in der habitablen Zone und wird gerne als Schwesterplanet der Erde bezeichnet. Mit einer Oberflächentemperatur von 300 Grad, welche durch eine extrem dichte Atmosphäre zustande kommt, ist Leben auf der Oberfläche der Venus nicht möglich. Ihre Atmosphäre ist so erdrückend, dass die einzigen Sonden, die bisher auf der Oberfläche landeten, die sowjetischen Veneras, trotz aller Vorbereitungen nur wenige Minuten überstanden haben, bevor sie geschmolzen sind. In den oberen Schichten der Venusatmosphäre sieht es jedoch anders aus. Die Idee, dass Mikroorganismen dort ein Zuhause haben könnten, wurde dadurch befeuert, dass 2020 Biosignaturen, also Stoffe, die auf der Erde von Lebensformen produziert werden, in der Atmosphäre entdeckt wurden. Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, kann Leben generell nicht in Gaswolken entstehen, sondern braucht Flüssigkeit. Die Gaswolken der Venus sind reich an nützlichen Elementen. Das notwendige Wasser würde jedoch durch Regentropfen kommen, die sich in den Wolken der Atmosphäre ansammeln. Ein Ökosystem, geboren aus ein paar Tropfen Wasser. Die Lebensformen, die unter solchen Bedingungen entstehen und die wir als extremophil bezeichnen würden, dürften niemals zur Oberfläche herunterfallen. Stattdessen müssten sie ständig durch Winde nach oben getragen werden und würden sich von Photosynthese und chemischen Reaktionen zwischen Gaswolken ernähren. Dies wäre ein Standardmodell, wie Leben auf Gasplaneten möglich wäre. Lebensformen dort könnten sogar einen gewissen Grad an Komplexität erreichen, indem sie ballonartige Formen annehmen. In den Ozeanen der Eismonde darf man dies nicht erwarten. Denn auch wenn die Venus wenig Platz für Leben bietet, profitiert sie dennoch davon, in der habitablen Zone zu liegen. Der Planet hat Wärme und Energie. Alle Lebensformen brauchen selbstverständlich Energie für ihre Entstehung, aber eben auch für ihre Entwicklung. Die ersten Zellen der Erde verließen ihr dunkles Zuhause im Umfeld der Geysire und bewegten sich mehr in Richtung der Oberfläche, da die Photosynthese des Sonnenlichts viel mehr Energie brachte als die Chemikalien am Meeresboden. Mehr verfügbare Energie erlaubte komplexere Entwicklungen. Schließlich braucht ein Mensch mehr Energie als eine Amöbe. Aber für ein Objekt wie Europa im kalten Orbit des Jupiters wäre die Sonne nur ein besonders heller Stern, wenn er denn das Weltall sehen könnte. Die Mikroorganismen unter der Oberfläche werden nie etwas anderes als Dunkelheit kennen. Ihre einzige Wärmequelle kommt durch die Gezeitenheizung. Das bedeutet, dass die gravitationellen Effekte, die der Mond erlebt, wenn er sich um seinen Gasriesen dreht, Reibung in seinem Inneren erzeugen. Diese Reibung wiederum erzeugt ein bisschen Wärme, gerade genug, um das Einfrieren der Ozeane zu verhindern. Da der Großteil aller Objekte im Kosmos wesentlich extremere Konditionen als die Erde aufweist, bedeutet dies, dass der Großteil allen Lebens im Universum schnell in eine evolutionäre Sackgasse gerät. Auch Mikroorganismen können sich, basierend auf ihrer Umgebung, weiterentwickeln. Aber es muss in Frage gestellt werden, ob so etwas wie ein Bewusstsein sich jemals aus den Tiefen der meisten Eisozeane erheben wird. Unser Universum könnte erfüllt sein mit Leben. Zwischen 700 Trilliarden Sternen könnten 800 Trilliarden bewohnte Orte liegen. Doch ohne Intelligenz und, viel wichtiger, ohne Zukunft. Komplett abhängig von der Umgebung, die in dem jeweiligen Moment gegeben ist. Und die so delikat sein könnte, dass viele Objekte Leben nur für wenige Jahrmillionen ermöglichen würden. Aber dennoch, Leben. Überall über uns. Zwischen den Sternen. Alleine in unserer Milchstraße werden 60 Milliarden Planeten, Eismonde also nicht mitgerechnet, erwartet, die potenziell Leben beherbergen könnten. Dies zumindest laut einer Studie aus dem Jahr 2013, welche versuchte, die Zahl an Planeten in der habitablen Zone zu ermitteln. Das muss natürlich nicht die tatsächliche Anzahl an bewohnten Objekten sein, zeigt aber, dass das Potenzial so groß ist, dass wir weiteres Leben durchaus in unserer Sternennachbarschaft erwarten dürfen. Wer nachts an den Sternenhimmel schaut, sollte die Heimaten anderer Lebensformen sehen können. Doch selbst wenn diese Zahl wahr ist, würden wir dennoch herausstechen. Leben kann, wie gesagt, kein Unfall sein. Aber obgleich der Mensch nur ein Tier ist, macht man es sich zu einfach, wenn man ihn auf eine Ebene mit Einzellern stellt. Natürlich würde es einen gewaltigen Shift in unsere Gesellschaft bringen, wenn wir heute im Sonnensystem weiteres Leben fänden. Die Zahl 60 Milliarden ist recht seriös, insbesondere da es keine lange Gedankenkette braucht, um davon auszugehen, dass unser Universum voller Leben ist. Aber zu wissen, dass etwas existieren sollte, und tatsächlich zu wissen, dass es existiert, ist ein großer Unterschied. Außerirdische Lebensformen zu finden, könnte dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft kollektiv mehr in Richtung der Sterne blickt. Das Entdecken einer anderen Zivilisation würde sie jedoch geradewegs dazu zwingen. Es gibt keinen klaren Konsens in der Frage, wie viele außerirdische Zivilisationen es im Universum geben könnte. Jedoch gehen alle Studien von massiv niedrigeren Zahlen als 60 Milliarden aus. Auf die Gefahr hin, wieder als Kohlenstoffchauvinist zu gelten, muss man vermuten, dass eine andere Zivilisation sehr erdähnliche Konditionen zur Entstehung bräuchte. Dies limitiert die Anzahl an verfügbaren Planeten natürlich massiv. In den Medien wird häufig von erdähnlichen Planeten berichtet, welche entdeckt wurden. Dies ist jedoch irreführend, da jeder Gesteinsplanet in der habitablen Zone bereits erdähnlich ist. Und auf einem der erdähnlichsten Planeten, die wir kennen, dem Mars, kann Leben definitiv nicht mehr entstehen. Es handelt sich hier um eine radioaktive Wüste ohne Luft zum Atmen, aber dazu später mehr. Doch selbst wenn ein Planet die richtigen Konditionen bietet, Wasser hat, eine gute Atmosphäre mit halbwegs atembarer Luft und einen ruhigen Stern, so muss darauf dennoch nicht einfach nur Leben entstehen, sondern sich auch richtig entwickeln. Auf der Erde gab es keinen Adam und keine Eva. Jede einzelne Lebensform, die heute existiert, hat Milliarden Jahre an Evolution hinter sich. Das bedeutet auch, dass es keine Lebensformen gibt, welche weiterentwickelt sind als andere, nur solche, die sich anders entwickelt haben. Dennoch ist in diesem Fall natürlich besonders die Evolution des Menschen beachtenswert.